Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege und wir begrüßen uns. Hier ist die Annette Friedrich, mein Kompagnon, Medizinpädagogin und Altenpflegerin. Hi!
Hallo, herzlich willkommen. Ja, mir gegenüber sitzt die Intuition, die Arne Fischer, Gesundheits- und Krankenpflegerin und auch Medizinpädagogin.
Heute haben wir wieder, glaube ich, sehr prüfungsrelevanten Stoff, oder?
Ja, sehr, sehr. Also gerade in der Langzeitpflege ist das ein Krankheitsbild, was da sehr häufig auftritt. Und es ist auch meistens so, ja, sagen wir mal, um die 70% auch eher ein weiblich betroffenes Krankheitsbild.
Ja, das liegt an verschiedenen Sachen. Im Volksmund sagt man, glaube ich, spröde Knochen dazu oder
dünne Knochen oder
dünne Knochen, genau.
Gebrechlich ist auch so ein Wort, was man damit gut verbinden kann, glaube ich.
Ja.
Ja, gebrechliche Knochen, spröde Knochen lässt auf ein Erkrankungsbild schließen, oder?
Da, Glasknochenkrankheit, nein, Quatsch. Die ist ja selten und genetisch und dann eher jüngere Patienten. Wenn wir von älteren Patienten und eher weiblichen Patienten sprechen, dann ist natürlich die Osteoporose.
Ganz genau, richtig. Die Glasknochenkrankheit ist, wie Liane sagt, wirklich echt selten. Und bis ins hohe Alter schaffen es dann auch eben nicht immer alle. Und Osteoporose ist ein Krankheitsbild, das eben vorwiegend ältere Damen betrifft. Es hat auch Gründe, kommt aber auch bei Männern vor, wird manchmal auch gar nicht so oft diagnostiziert, obwohl es davor kommt. Und ja, bringt halt ein ganz typisches Symptom mit sich, nämlich den Knochenbruch. Und das ist halt im Alter wirklich nicht schön, weil zum einen eventuell eine OP ansteht und die OP dann schon wieder für Langzeitschäden oder Komplikationen sorgen kann. Aber eben auch so ein Knochenbruch ist ja im Alter für die Mobilität nicht unbedingt förderlich.
Ja, ist so krass, dass mindestens so circa 6 Millionen Menschen, also so dreimal Berlin in Deutschland, an dieser Diagnose leiden und dass das auch immer jüngere Menschen trifft, gerade dann so durch die Wechseljahre bei Frauen, dass der Knochenumbau durch die Hormone nicht mehr gut ist und die poröser und leicht brechbarer sind. Da hat man ja manchmal sogar im hohen Alter sogenannte Ermüdungsbrüche. In Anführungsstrichen, dass man wirklich nichts weiter macht, also nichts berauschend macht, wie man früher einen riesen krassen Unfall als Kind braucht, um sich einen Knochen zu brechen, sondern die dann ja einfach nur probieren, ihre Schnürsenkel zuzumachen und plötzlich ein Wirbelkörper bricht oder der Unterarmgelenk bricht und sie ja nichts wirklich gemacht haben, was jetzt hier so ein riesen Trauma ausgelöst hätte und der Knochen ist gebrochen durch diesen Knochenschwund.
Ja, ich wollte nur sagen, ich hatte mal eine Patientin oder eine Bewohnerin damals, die ist über das Kopfsteinpflaster mit dem Rollstuhl gefahren worden, also ganz normal über so Kopfsteinpflaster. Das Ende vom Lied war eine Hüftfraktur. Und die saß
also,
da ganz entspannt in einem richtig großen, gepolsterten auch drin, so ein Pflegerollstuhl. Und das zeigt dann einfach auch, wie gebrechlich das wirklich ist, ne?
Stürze sind dann ja umso gefährlicher. Also ich habe das auch zuhauf irgendwie, wenn die dann irgendwie aus dem Bett gestürzt sind, dass sofort der Oberschenkelhals, das ist so der Klassiker, der Oberschenkelhalsbruch passiert, sobald die auch nur eine Kleinigkeit an Sturz im Bett oder aus dem Bett oder im Bad haben, dass dann auch sogar große Knochen, also das sind ja groß, das ist ein großer, schwerer Knochen, der Oberschenkelknochen, der bei uns normalen, gesunden, jungen Menschen, also da muss ich einen richtigen Autounfall haben, bevor der bricht, ja, und dass der dann total leicht bricht und ja auch Riesenkomplikationen macht, weil da läuft dann eine große Arterie lang, die den Oberschenkel versorgt und dann können die auch krass einbluten. Also ist dann eine der meisten Komplikationen dieser Oberschenkelhalsbruch durch Osteoporose. Wollen wir mal so ein paar Sachen noch sagen zu, wie das aussieht, Definitionen, Symptome, so ein bisschen Behandlung, bevor wir dann Anzeichen.
Ja, leg los.
Wie merkt man das eigentlich so selber als Symptome? Merken das ältere Menschen immer nicht so gut? Sie werden unbeweglicher. Man denkt auch oft so auch an Versteifung oder Arthrose und merkt es dann eher nicht so direkt an körperlichen Symptomen. Man untersucht dann auch oft und kann so ein bisschen sehen am Größenverlust, dass die dann bis zu 4 Zentimeter kleiner werden und auch ein bisschen krummer laufen oder die Wirbelsäule an sich so ein Buckel bildet, so einen klassischen Altersbuckel, und man hat so eine typische Körperform, dann diesen Buckel oder ein Osteoporose-Bäuchlein, einen vorgewölbten Unterbauch, sagt man dazu, weil man so ein Hohlkreuz kriegt und dann eher nach vorne, kein Buckel kriegt, sondern eher so nach vorne gebeugt ist. Das kann beides sein. Einmal, dass man eher nach vorne gebeugt ist für den Buckel oder eher nach hinten ins Hohlkreuz rutscht und dann so ein Bäuchlein kriegt. Man hat einen verringerten Rippenbeckenabstand, also die Rippen rutschen immer dichter ans Becken ran. Und man hat unsicheres Gangbild. Also da denken dann auch viele Ärzte eher an Muskelabbau oder Arthrose und nicht direkt erstmal an Osteoporose. Und so der Rumpf an sich verkürzt sich so ein bisschen. Das sind so die körperlichen Symptome. Mehr fällt mir nicht ein.
Nö, das passt auch so ganz gut, genau. Ja, wodurch entsteht das eigentlich? Entstehen tut es dadurch, dass in unserem Körper ja Calcium sozusagen umgewandelt wird. Also das Calcium, was wir zu uns nehmen, das wird umgewandelt, damit es in die Knochen gelangt und so weiter und so fort. Und dieser Mechanismus, der wird gestört und vor allem bei Frauen, nämlich durch die Menopause zum Beispiel. Das heißt, wenn es Hormonveränderungen bei Frauen gibt, und die haben wir ja nun mal, dann kann es eben zu diesen Umwandlungsstörungen kommen. Ein zweiter wichtiger Grund ist die Schilddrüsenunterfunktion. Die Schilddrüse ist nämlich einer der Hauptorte, an dem das Ganze passiert und die auch noch zusätzlich ein knochenstärkendes Präparat eigentlich jedes Mal mit ausschüttet. Und deshalb kommt es dann dazu, dass das auch nicht mehr passiert und damit haben wir nochmal einen zweiten Risikofaktor. Dann gibt es noch weitere Risikofaktoren, die wir schon auch besprochen haben in einer vorhergehenden Folge, nämlich die sogenannten Essstörungen. Essstörungen, Magersucht, Bulimie, alles das, wenn man an Unterversorgung, an Mangelversorgung leidet, führt auch noch dazu. Und dann haben wir noch den zweiten Grund, mangelnde Tageslichtfaktoren. Genau. Die Anne macht gerade noch ihr Hobby nach. Das zweite Hobby, das Rauchen gehört auch dazu, aber eben auch, wenn man zum Beispiel wenig Tageslicht bekommt. Da sind dann auch wieder Männer gefördert, nicht gefördert, sondern gestört oder können Risikofaktoren haben. Wenn sie zum Beispiel einen Job haben, wo sie unter Tage arbeiten oder viel in Fabriken sitzen und nicht so viel Tageslicht sehen, auch das ist eben für die Knochenaushärtung, für die Knochenstärke relativ wichtig. Genau, und wenn man das dann diagnostiziert hat, und das kann man, wie gesagt, in jungen Jahren schon bekommen, das kann man aber auch im älteren Semester erst erhalten, diese Diagnose, dann muss man sich ganz klar Calcium, Kalium und auch Vitamin D3 zuführen, also all das substituieren, was der Körper selbst nicht mehr herstellt. Aber wenn da schon Schäden sind, sind die eben nicht mehr wegzumachen. Ne? Man kann dann nur noch gucken, dass der Schaden nicht mehr größer wird. Man kann aber eben nicht sozusagen heilend dagegen vorgehen. Also ich kann jetzt nicht 5 Liter Milch am Tag trinken und der Knochen wird wieder schön dick und hart. Das funktioniert dann eben nicht.
Genau, einmal kaputt bleibt in diesem Zustand, aber man kann es aufhalten durch Nahrungsergänzungsmittel. Ältere Frauen kriegen dann gerne diese riesengroßen Calcium-Brausetabletten, die in Wasser aufgelöst werden, die richtig eklig schmecken, finde ich. Ich habe das mal gekostet, ich finde das nicht lecker. Und ansonsten Vitamin D-Präparate als Tabletten. Und man muss ja bis zu 1000 Milligramm Calcium pro Tag aufnehmen. Das sind dann schon auch größere Kloppertabletten, die aufgelöst werden in Wasser. Ja, aber eins haben wir, glaube ich, vergessen. Die Diagnose, wie stellt man die denn?
Wenn ich das jetzt beantworten soll, dann wird eine Knochendichte-Messung gemacht. Das genau. Ist ein ganz wesentlicher Faktor. Es ist ähnlich wie das Röntgen, kommt nur so ein bisschen ein anderer Bericht raus sozusagen. Also es wird einmal normal geröntgt, es wird eine Knochendichte-Messung gemacht und dann hat man es eigentlich schon. Das sind zwei Dinge, die man beim, ja, ich habe heute Wortfindungsstörungen, bei dem Arzt macht, der für Knochen zuständig ist.
Beim Orthopäden zum Beispiel.
Genau. Ich habe die ganze Zeit an Odontologen gedacht, aber das ist ja irgendwas mit Zähnen. Aber also man hört also noch ein bisschen erkältet und noch nicht ganz auf dem safen Dampfer unterwegs.
Der Orthopäde ist in der Regel derjenige, der diagnostiziert, wird eine Knochendichte-Messung gemacht, die funktioniert ähnlich wie Röntgen. Da wird die Dichte der Knochen durch eine Strahlung gemessen, die wird dann auch verglichen mit altersdurchschnittlichen Werten, wo man dann altersdurchschnittliche Werte mal erhoben hat mit Probandinnen, um dann halt genau zu gucken, wie dicht ist denn der Knochen noch. Und da wird in der Regel auch der Oberschenkelknochen und die Hüftknochen als Vergleichswerte genommen, weil einer der dicksten Knochen im Körper ist. Wird ab 55, 60 plus, je nach Krankenkasse, auch von der Krankenkasse übernommen. Alles, was jünger ist, weil man hier Beschwerden hat oder eine Schilddrüsenunterfunktionsstörung oder Schilddrüsenfunktionsstörung oder ähnliches gerichtet hat, muss man das selber zahlen. Erstmal die Untersuchung, um sich hier diagnostizieren zu lassen, wird erst relativ spät von den Krankenkassen übernommen. Die Leistung, diese Untersuchung, ich glaube, das kostet, keine Ahnung, 35 Euro, 40 Euro, ich weiß es gar nicht. Müsste ich nachgucken. Aber man muss es erstmal, wenn man jünger ist, selber bezahlen. Ansonsten gibt es natürlich auch Kraftübungen und Sportübungen. Man sollte hier möglichst nicht so viel Kraftsport machen mit Gewichten, weil man sonst ja Ermüdungsbrüche bekommt. Da wird eher von abgeraten, auch keine Extremsportarten mehr zu machen, weil die Unfallgefahr dann ja höher ist, wenn die Knochen schon so kaputt sind. Also man sollte eher Gymnastik mit dem eigenen Körpergewicht machen und Wandern und Nordic Walking, um das aufrechte Gehen und die Wirbelsäule möglichst nicht in einen Buckel werden zu lassen, sondern die Stützmuskulatur gut aufzubauen, dass die Wirbelsäule gut gehalten wird, sodass man dann eher zu solchen Sportarten geht, zum Beispiel auch Schwimmen. Nordic Walking ist ja das mit den Stöckern, um dann halt auch gut die aufrechte Muskulatur der Wirbelsäule zu trainieren und halt eher in den Ausdauermuskelhaltungssport zu gehen und halt eben nicht mehr mit Gewichten zu trainieren.
Genau, und Teambuilding, können wir das vielleicht anhand eines Falles besprechen, oder?
Genau.
Ja. Okay, da habe ich auch was mitgebracht, und zwar nämlich die Frau Vogel.
Dazu hat Liane wieder zwei Bilder vorliegen, also einmal von Frau Vogel und einmal von einer anderen Dame, die wir gleich erwähnen. Aber du kannst ja erstmal gucken, was siehst du denn, wenn du Frau Vogel anschaust?
Wieder künstliche Intelligenz hat uns ganz, ganz tolle Bilder gemacht und Annette hat ein wunderschönes Bild vorbereitet. Danke nochmal dafür, für deine Designkreativität an dieser Stelle. Ja, du hast schon hingeschrieben, wie alt sie ist. 78 Jahre. Ich hätte sie aber älter geschätzt. Dadurch, dass sie sehr, sehr weißes, kurzes Haar hat, hätte ich die locker über 80 schon geschätzt. Aber gut, wenn ich jetzt gesagt hätte, die ist 83, hätte ich mich um 5 Jahre verschätzt. Sie ist ja kurz vor 80. Man sieht schon, oh, sie ist sehr dünn und sehr knöcher. Man sieht, sie hat einen sehr weiten, spitzen Ausschnitt an und so ein buntes, naja, bunt nicht, aber blau in verschiedenen Mustern, Oberteil. Und dadurch sieht man oben am Hals sehr doll ihre Schlüsselbeinknochen. Und auch so die Hände, die sie noch im Bild zu sehen hat, sehen auch schon sehr verknöchert und dünn aus. Ich würde denken, sie hat Untergewicht, weil man sonst nämlich nicht so doll die Schlüsselknochen sieht. Ansonsten ist sie schon sehr verknöchert von dem, was man auch sieht, von der Hand. Und das ist auch so typisch für Osteoporose, dass dann sehr verknöchert aussieht. Sie ist auch schon so ein bisschen nach vorne gebeugt. Man sieht im Foto so leicht angedeutet, dass sie sehr nach vorne gebeugt ist, also vielleicht auch schon diesen Alters-Osteoporose-Buckel hat. Ansonsten lächelt sie sehr schön mit ihren Zähnen. Die sind wahrscheinlich nicht mehr im zweiten, sondern die dritten schon. Und vermutlich hat Ohrringe, ja, sehr, sehr lächelnd, strahlend in die Kamera.
Okay, dann erzähle ich dir jetzt was zu Frau Vogel. Frau Vogel, also sie ist jetzt aktuell Witwe, ihr Mann ist vor 2 Jahren verstorben und ihr Gesundheitszustand wird immer schlechter. Es kommt häufiger zu Stürzen, aber ohne Folgeschäden. Frau Vogel hat sich deshalb aber für einen Einzug ins Pflegeheim entschieden, weil sie nämlich auch keine Kinder hatten, also die Familie sozusagen, sie und ihr Mann hatten keine Kinder. Sie fühlt sich einsam und auch ihre beste Freundin ist vor kurzem verstorben. Und hin und wieder bekommt sie jetzt mal von einem Freund ihres Mannes Besuch. Genau, aber was noch hinzukommt ist, Frau Vogel leidet auch an Osteoporose. Sie hat eine deutliche Deformation an der Wirbelsäule, die Liane auch gut erkannt hat. Und an der Körpergröße hat sie auch 5 Zentimeter verloren. Die Bewegungsunfähigkeit ist stark eingeschränkt. Die Bewegungsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Und in letzter Zeit sind die Schmerzen auch tagsüber manchmal stark, dass sie das Bett nicht verlassen kann. Ihre sonstigen Aktivitäten musste sie stark einschränken oder sie fallen oft auch ganz weg. Sie ist auf Hilfestellung angewiesen. Nachts sind die Schmerzen aber auch oft unerträglich, dass sie nicht schlafen kann, weshalb sie auch oftmals gereizt reagiert und man ihr nicht so viel recht machen kann. Bei jeder Kleinigkeit kann sie wütend machen und oftmals ist es auch schwer, sie zu besänftigen. Wenn zum Beispiel das Essen nicht ihren Erwartungen entspricht, ist es zum Beispiel ein Grund, dass sie wütend wird. Durch ihren schlechten Ernährungszustand, 1,55 und 40 Kilo schwer, hat ihr Arzt ihr Vitamin B12 einmal im Monat angesetzt und es ist Frau Vogel freigestellt, ob sie das Ganze subkutan oder per intramuskuläre Injektion erhalten soll. An guten Tagen kann sie sich an dem Rollator fortbewegen und in ihrem Zimmer, in dem sie wohnt, das hat sie gemütlich eingerichtet, irgendwie zu Hause. Es gibt hier einen Teppich, kleine Blumenhocker, aber die machen den Weg auch manchmal ganz schön eng.
Aber ich habe dir nicht nur eine Geschichte mitgebracht, ich habe dir auch noch eine zweite Geschichte mitgebracht, damit man einfach mal sieht, wie unterschiedlich Osteoporose auftreten kann.
Das ist jetzt die Frau Weiß. Das ist die Dame, die du auch auf dem Foto siehst. Eben das
oben, andere. Genau. Da ist auch das Alter schon dazu geschrieben, 77 Jahre, hätte ich jetzt auch so geschätzt, sogar jünger, weil sie eben keine grauen Haare hat, sondern offensichtlich gefärbte Haare. Wir haben einen ganz leichten Graustich nur, so wird die jetzt auf Straßenköter blond, dunkelblond oder hellbraun schätzen. Sitzt schön gemütlich in einem, wie heißen die, Ohrensessel? Ich glaube, so heißen die. Also so einem gemütlichen Sessel. Hat eine Kaffeetasse in der Hand, sieht aber auch untergewichtig aus. Sie hat auch einen sehr schmalen Hals. Und man sieht auch hier das Schlüsselbein, ein weißes T-Shirt an und eine beige Jacke. Die beige Jacke verfließt mit ihrem beigen Sessel. Das ist halt eine Farbe, sodass das ineinander übergeht und sie mit dem Sessel schon fast verwachsen aussieht. Auch so nach vorne gebeugt, sieht auch schon so nach Altersbuckel aus und hat auch sehr dünne Hände. Also sieht schon auch vom Körperbild, Buckel und diesem untergewichtigen und knöchernen schon auch ähnlich aus. Aber lächelt auch schön mit dem roten Lippenstift in die Kamera. Sieht sympathisch aus. Da bin ich mal gespannt.
Okay.
Lies mal vor.
Frau Weiß hatte ihrem Mann versprochen, zum 80. Geburtstag nochmal die heiß begehrten Torten zu backen, die er immer so geliebt hat. Jetzt war sie 77 und vieles von dem, was sie vor 1 bis 2 Jahren noch so gut konnte, das macht ihr heute ganz schön zu tun und sie ist relativ erschöpft, relativ schnell. Doch, und sie nimmt auch noch seit einiger Zeit ein neues Herzmedikament. Dadurch fühlt sie sich aber auch manchmal schon wieder kräftiger, sodass sie es dann doch nochmal wissen wollte. Jetzt hat sie 4 Torten in 2 Tagen neben allen anderen Haushaltstätigkeiten gebacken. Ihre Bewegungen waren allerdings nicht mehr ganz so schnell wie damals. Das Gedächtnis war auch nicht mehr so gut und auch Handgriffe bereiten ihr Schmerzen. Doch während sie den Teig zubereitete und das Obst sorgfältig auswählte und die ganzen Küchenutensilien von hier und da und so weiter und so fort zurücktrug, vergaß sie das alles. Sie war in bester Laune, als sie die 2 Küchenböden auf einmal zum Auskühlen auf den Balkon tragen wollte. In jeder Hand einen. Dabei konzentrierte sie sich so sehr auf ihre Hände, dass sie umso weniger auf ihre Füße achtete. Ihr rechter Fuß blieb an der dicken Kante des Läufers hängen und auch wenn sie schon früher einmal in einer ähnlichen Situation geschafft hatte, sich noch mit den Händen am Schrank aufzufangen, konnte das jetzt nicht gelingen und so stürzte sie vornüber auf den Boden. Die Kuchenböden brachen auseinander, als sie auf den Boden fielen. Einen Moment lang verlor sie das Bewusstsein, nachdem sie noch ihren eigenen Schrei gehört hatte. Als sie wieder die Augen öffnete, blickte sie in das entsetzte Gesicht ihres Mannes und versuchte, sich aufzurichten. Da war allerdings eine Menge Blut, das aus der Nase lief. Und bei dem Versuch, das rechte Bein anzuziehen, um aufzustehen, spürte sie einen heftigen, scharfen Schmerz, als stieße ihr jemand mit dem Messer in die Hüfte. Als Herr Weiß erkannte, dass er keine Chance hatte, seine Frau aufzurichten, holte er ihr ein Kissen, säuberte ihr Gesicht und rief den Notarzt. Das ist kein eigener Fall, dieser Fall ist aus dem Thieme-Verlag.
Der letzte Fall ist ja hochdramatisch. Da leidet man ja fast mit und sieht vor
dem... Ja, die armen Kuchentortenböden, ne?
Nein, man leidet mit, weil man sich so denkt, oh mein Gott, die kann sich ja nirgendwo festhalten, weil die hat ja 2 Kuchen in der Hand und natürlich tut sie sich jetzt ordentlich was und da ist auch gleich, also hatte gleich wieder den Oberschenkel-Halsbruch im Kopf. Das ist, glaube ich, auch genau das, was hier passiert ist. Und die Nase wird wahrscheinlich auch gebrochen sein, je nachdem, wie die aufgekommen ist, wenn die Nase blutet. Oh, ja, hat man gleich mit Schmerzen und hat mitgefiebert. Ja, der ist natürlich auf alle Fälle mit mehr Folgen verbunden als der erste Fall. Da ist es ja nicht ganz so dramatisch.
Nee, aber es kann jederzeit passieren. Es gab ja ein paar Risikofaktoren.
Ja, das stimmt. Dann wollen wir doch in die Analyse gleich reinstarten. Kompetenzbereich 1. Pflegeprozess und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren. Ja, Pflegephänomene. Was haben wir denn da? Ja, natürlich
also beim theoretisch, letzten Mal. Genau. Also theoretisch muss nicht Osteoporose per se Schmerzen machen. Es kann aber eben dazu führen, weil sich ja Knochen, weil sich der Körper verändert. Und dadurch ziehen sich Muskeln und Faszien zusammen. Dadurch verändert sich eben der Muskelbereich des Körpers. Und das ist eigentlich das, was Schmerzen macht. Es macht nicht per se dieses Krankheitsbild, sondern eben, das ist eine Folge davon. Deshalb gibt es auch Menschen mit Osteoporose, die fast gar keine Schmerzen haben, die es überhaupt nicht ansprechen. Und es gibt eben auch Menschen, die dann eben doch durch diese Verkrümmung oder dass sich eben auch die Rippen an die Becken senken, dass es da eben dann zu Schmerzen kommen kann.
Genau, eher durch die Muskulatur, die verhärtet und die Sehnen, die sich verkürzen. Und dann sind es eher Muskel- oder Faszienschmerzen, die dann halt auch mit entsprechender Physiotherapie, Massage, Bewegung, Dehnungsübungen überhaupt wieder genommen werden müssen. Aber rein der Knochen an sich, der sich ja verändert, macht erstmal keine Schmerzen. Genau. Dann haben wir auf alle Fälle Mobilitätseinschränkung. Die haben ja
das Syndrom, ja.
Genau. Beide eine veränderte Haltung, einen unsicheren Gang, eine veränderte Bewegungsspielraum, können sich nicht mehr so gut drehen und wenden, können nicht mehr so gut Sachen heben, haben nicht mehr so viel Kraft. Und die haben auch einen Ernährungsmangel offensichtlich. Die sind ja beide auch untergewichtig und haben auch einen Ernährungsmangel im Vitamin B12 im ersten Fall und Vitamin C, Vitamin D, Vitamin, also Calcium, was wir ja dann auch brauchen, um die Knochendichte zumindest aufrechtzuerhalten und nicht noch eine Verschlimmerung zu machen.
Ja, und auch gute Fette halt dazu, ne? Also es bringt ja nichts, Vitamin D einzunehmen, wenn man es nicht mit einem guten fettigen Präparat einnimmt. Und dann aber eben nicht mit einer Pommes von McDonald's, sondern mit einer Avocado beispielsweise oder Olivenöl, ne?
Genau. Also wir hatten Schmerzen, dann hatten wir Mobilitätseinschränkungen und Ernährungsmangel. Dann haben wir auch Erschöpfung. Steht ja auch klar drin, dass die auch immer mal wieder erschöpft sind und weniger Kraft haben. Und dann hätten wir dann ja auch irgendwann ein Selbstversorgungsdefizit, weil die Dinge nicht mehr so gut greifen können, Schmerzen in den Händen haben oder Schmerzen beim oder nicht mehr so eine Bewegungsfreiheit haben durch die Verkrümmung der Wirbelsäule und das Schieferwerden, dass sie nicht mehr gut unter die Achseln kommen beim Waschen, weil der Bewegungsspielraum viel kleiner ist, sodass die dann auch ein Selbstversorgungsdefizit haben. Eine hohe Stoßgefahr auf alle Fälle, auch im ersten Fallbeispiel, war ja diese Zimmer beschrieben mit dem Teppich und den Blumentöpfen und Tischchen. Und das ist halt eher ungünstig. Wenn man sich nicht gut bewegen kann, sollte man auch auf alle Fälle mehr Platz sich schaffen zum Bewegen, weil sobald man über irgendwas stolpert, hat das verheerende Folgen, wie wir im zweiten Fallbeispiel ja gesehen haben.
Ja, und ansonsten könnte man Kontrakturrisiko vielleicht noch oder Pleurisierisiko mit hinzufügen. Und das große ABEDL oder auch ATL mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen. Und da gehören ja jetzt eben ganz viele Bereiche mit rein. Wie ist die Bewältigungsstrategie? Wie ist der Charakter? Wie geht die mit der Erkrankung um? Wie gehen die mit Schmerz um? Ne? Also das äußert sich ja dann eben unterschiedlich, wie wir in den beiden Fällen gesehen haben.
Genau. Ansonsten geht es Hunger auf Kuchen.
Ja. Kommen wir in den Kompetenzbereich 2?
Ja.
Kommunikation. Man könnte hier vielleicht über das Eisbergmodell nachdenken, weil ja nur ganz wenig an der Oberfläche schillert, aber vielleicht ganz viel drunter ist, also so versteckt ist. Und ansonsten kann man jedes mögliche Kommunikationsmodell nutzen, weil im Vordergrund steht bei beiden Damen jetzt hier die Beratung und die Aufklärung. Und zwar die Beratung zu den wesentlichen Punkten, die du eben schon genannt hast, nämlich Sturzgefahr und Ernährung, weil das ist etwas, was sie selbst sehr gut selbstständig angehen können und wo wir nur unterstützend tätig sein können.
Ja, Hilfsmittel zu beraten, die Wohnung Mobilität, also auch, was können sie noch tun, um mobiler zu bleiben, um mobiler zu werden, um halt die Muskulatur nicht so versteifen zu lassen, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben, also auch ganz viel Richtung Sturz und Wohnungsgestaltung, Wohnungsumbau zu beraten, korrekt. Da sind wir dann auch schon fast wieder rübergerutscht. Nächster Kompetenzbereich, wie müssen wir denn alle mit ins Boot holen?
Das ist eine gute Frage, ne? Die eine lebt jetzt im Pflegeheim und hat eigentlich niemanden mehr und ist aber kognitiv orientiert. Und die andere hat zumindest noch einen Ehemann, von dem wir jetzt erstmal gelesen haben. Das heißt, also das Pflegeheim muss ja selbst beraten, da sind die Experten, aber bei den Ehepaar könnte man zum Pflegestützpunkt gehen.
Ja. Wir fangen mal beim ersten Fallbeispiel an. Im Pflegeheim müsste ja die Pflegefachkraft auf alle Fälle beratende Zimmer ja umzustellen, hat man ja gerade schon gesagt. Aber man müsste hier den Haushalt mit hinzuziehen, ob die gut eingestellt ist und auch gucken, dass hier die Medikamente gut überwacht sind und auch gut gegeben werden und vielleicht auch eine Ernährungsmanagementberaterin da hinzuziehen, dass man die Ernährung vielleicht nochmal ein bisschen berät und umstellt und sie sensibler dafür macht, auch viel mehr Milchprodukte zum Beispiel zu essen. Und auch grundsätzlich könnte man über Physiotherapie nachdenken, die ja auch ins Heim kommt, dass die wieder mehr Muskulaturkraft bekommt. Im zweiten Fallbeispiel, was der ambulant ist, die ist, ach, du wolltest da noch dazufügen, dann bleiben wir.
Ich muss vielleicht noch kurz sagen, dass das erste Fallbeispiel mal von mir als Prüfungsfallbeispiel geschrieben worden ist.
Frau
und
Vogel.
Azubis mussten in der Prüfung damals, in der schriftlichen Prüfung erläutern, warum, was besser ist, Subkutan oder IM-Injektion von Vitamin
B2. Stimmt, Behandlungspflege haben wir ja hier drin.
Und das war nämlich diese Trickfrage dahinter, lieber eine IM-Injektion oder lieber Subkutan, was ist denn bei Osteoporose sinnvoller und so weiter und so fort.
Und, verrätst du die Lösung?
Ja, kann ich machen. Also Subkutan wäre die bessere Alternative, weil die IM-Injektion eventuell zu Schäden in Anführungsstrichen führen könnte. Sie muss sich halt immer auf eine spezielle Art und Weise hinlegen. Sie muss das Knie anziehen. Sie ist kachektisch. Das heißt, es ist eigentlich fast nicht möglich, bei ihr eine IM-Injektion durchzuführen. Und, eventuell ist wirklich die Verletzungsgefahr zu groß. Ne?
Also, dass man dann auf den Knochen piekt, schön.
Zum Beispiel, oder einen Nerv verletzt oder. Also das ist sozusagen die Lösung gewesen, dass man eher subkutan bei ihr spritzt, weil sie auch so kachektisch ist.
Ja, da sind wir in der Behandlungswege, das ist ja auch Kompetenzbereich 3.
Genau.
Unterschied zwischen den beiden Spritzarten. Und das Vitamin B12 ist ja nun auch ein Medikament dann in dem Sinne, was angeordnet wird. Kann man aber auch frei verkäuflich, also wer möchte, kann sich das kaufen in der Apotheke, auch als Ampullen zum selber spritzen, wer da Lust drauf hat. Gibt's
man
aber
muss es
auch
sich aber auch nicht spritzen, man kann es ja auch oral zu sich nehmen.
Genau, kann man
macht
auch.
Sinn, wenn man es hochdosiert, braucht es sich zu spritzen.
Genau, weil dann einfach schneller und sicherer wirkt und besser vom Körper verstoffwechselt wird, weil es zum Beispiel nicht mehr durch den Magen-Darm-Trakt gibt.
Ja.
Diese Vitalis oder so heißt es, gibt es als Ampullen, die man dann mit so einem Pulver auflösen muss. Und dann kann man die täglich trinken. Da ist ganz viel Vitamin B12 drin. Ich weiß jetzt den genauen Präparat.
Brauchen wir auch nicht, kriegen ja eh kein Geld von denen.
Nö, aber die machen ja immer Werbung, dass wenn man so müde und abgeschlagen ist, dass man das dann trinken soll jeden Tag, um dann halt fitter zu sein. Das ist ja zum Beispiel auch ein Symptom vom Vitamin B12-Mangel, dass man unkonzentriert und müde ist. Haben wir Frau Vogel fertig, gehen wir zurück zu dem Ehemann und der gestürzten Frau. Hier ja eindeutig, wenn die eine Oberschenkelhalsfraktur hat, ich finde, der hat relativ gut reagiert auch mit Kissen so ein bisschen und hätte auch schneller den Notarzt anrufen können. Ist ja auch sehr gefährlich. So, man kann dann auch innerlich verbluten, weil das auch schon große Einblutungen macht ins Gewebe, weil so ein Hüftknochen ist schon ordentlich verdrahtet mit den Arterien und Venen. Die war ja auch ohnmächtig und so. Und dann braucht man auch eine gute, stabile Seitenlage und darf die auch nicht so viel bewegen, dass der Bruch nicht so, sind wir auch in der ersten Hilfe. Das ist halt nun mal auch Kompetenzbereich 3. Und die braucht auch, wie du sagst, eine Pflegeberatung, Pflegeberatungsanlaufstelle, eventuell Wohnungsumbau, eine Hauskrankenpflege vielleicht danach, wenn die Hüft-OP und jetzt der Knochen operiert wird, ist sie danach vielleicht auch noch ein bisschen immobiler, braucht ja dann noch eine Anschlussheilbehandlung, eine Kur, Reha oder ein Rollator nach diesem krassen Unfall und muss auf alle Fälle dann auch wieder Physiotherapie kriegen nach der OP, um die Kraft wieder aufzubauen.
Genau, und man kann zum Beispiel gut erkennen, wenn jemand gestürzt ist, ob der Oberschenkel heiß gebrochen ist, indem der Fuß zum Beispiel auch verkürzt ist.
Mhm.
Das muss nicht immer sein und manchmal sind die auch so schon verkürzt, weil wir Hüft- und sowas Fehlstellungen haben, aber das ist ein guter Hinweis. Und
also die Beine ungleich lang sind.
Genau, dass die Beine ungleich lang sind. Und ansonsten wäre jetzt hier für euch nochmal, guckt nochmal, wie wähle ich nochmal den Notruf, wie ist denn da die Vorgehensweise, also dass ihr noch euch nochmal jetzt kurz ins Gedächtnis ruft, wie würde ich denn jetzt da vorgehen, wenn ich jemanden finde, was sind so die ersten Schritte, die ich machen muss, kann ich selber noch was erledigen, wie Vitalwerte messen zum Beispiel auch, ne? Genau, und dann steht jetzt die Frau Weiß wahrscheinlich auch im Krankenhaus erstmal noch vor der Entscheidung, in dem dann 5 weiße Kittel vor ihr stehen und sie über eine TAP informieren, also über einen Hüftnagel sozusagen oder welche Form der OP man ihr empfiehlt. Also jetzt muss sie wahrscheinlich entscheiden mit ihrem Mann, in welche Form der OP, welcher Hüftkopfersatz bei ihr jetzt rein zementiert wird oder auch nicht zementiert wird, je nachdem, welche OP-Variante man da anwählt. Aber genau dieses Gespräch steht ihr jetzt sozusagen bevor, dass ihr jetzt Ärzte nahelegen, diese oder jenen Eingriff machen zu lassen und eine neue Hüfte zu bekommen.
Genau. Also auch Erste Hilfe ist hier im Kompetenzbereich 3 und Krankheitsbild halt Osteoporose oder Hüft-Tipp und Hüftersatz und Hüft-OPs und Oberschenkelhalsfraktur sind jetzt hier alle Krankheitsbilder, die man da auf alle Fälle auch schön im Kompetenzbereich 3 zuordnen könnte.
Genau.
Rutsch mal rüber, oder? Rechtlich haben wir ja schon gesagt, wir haben Pflegegrad und Pflegegradberatung und Pflegeberatung ist ja auch im SGB 11, also wir sind jetzt hier auch im Sozialgesetzbuch 11, auch Wohnungsumbau ist im Sozialgesetzbuch 11 verortet. Dann hatten wir im ersten Fallbeispiel die Behandlungspflege mit dem Spritzen, das ist im SGB 5 einsortiert, also in der Krankenkasse. Dann könnten wir Hilfsmittelverordnung, Medizinprodukteverordnung, das sind
Wohnungsumbau.
Wohnungsumbau ist auch SGB 11. Mhm. Ja, Arzneimittelgesetz, weil war ja der Vitamin B12 da mit drin. Wir haben ja Arzneimittel mit drin.
Ja, und viele Osteoporose-Patienten bekommen ja auch ein BTM. Dann haben wir ein Betäubungsmittelgesetz.
Für die Schmerzen, genau.
Genau. Hast du schon Anschlussheilbehandlung gesagt? Also Kur oder
noch nicht.
Genau, das wäre auch noch möglich.
Ja, nach der OP, Anschlussheilbehandlung, sind wir in der Rehabilitation bzw. in der Rentenversicherung, weil das wird über die Rentenkasse verordnet. Dann hätten wir noch möglicherweise einen Behindertengrad. Haben die schon
Behindertengrad? Pflegegrad, Behindertengrad.
Unterlassene Hilfeleistung oder Erste Hilfe ist ja eindeutig gesetzlich auch geregelt, haben wir ja im letzten Fallbeispiel drin.
Und Datenschutz und Dokumentation, ne?
Die können wir ja immer nennen, genau, Datenschutz und Dokumentationspflicht.
Ja, aber da ist eine Menge zu tun und da wäre jetzt eben die Frage, was würdet ihr aussuchen, ne? Wie würdet ihr da tiefer auch noch reingehen? Also nehmen wir mal an, ihr müsstet euch jetzt entscheiden und zur Wohnungsumbau beraten von Herr Weiß und Frau Weiß. Was wären da Möglichkeiten? Ne? Was muss gemacht
werden? Dann sind wir ganz tief im SGB 11 wieder drin. Pflegewissenschaft. Sämtliche Expertenstandards. Wir haben den Expertenstandard zur Sturzprophylaxe, wir haben den Expertenstandard Mobilität, Tätsförderung, genau, und Schmerzen.
Ganz genau. Die 3 sind auch perfekt dafür geeignet, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall, genau.
Dann verschiedene Assessment-Instrumente, BMI, also Ernährungsmanagement fällt mir noch ein, Expertenstandard.
Ja. Ist ja auch Mangelernährung, genau.
Genau, Mangelernährung. Und dann können wir BMI und so wie andere Ernährungsassessment-Instrumente wieder benutzen. Oder den EPMO-Bogen nach Ziegler und Reutner, also um die Mobilität festzustellen, um die Mobilität richtig einzuschätzen, gibt es ja auch ein Assessment-Instrument.
Ja, ist halt die Frage, ob die immer genutzt werden oder ob ihr Hausinterne habt. Ne? Also müsst ihr einfach mal schauen. Es gibt sogar Einrichtungen, die kennen nicht mal eine Kontrakturerfassung. Da müssen wir eben gucken. Bitte?
Kontraktur ist ja auch im Mobilitätsförderungsexpertenstandard mit eingeflossen. Ja. Und da müsste man ja auch gucken, haben die schon Kontrakturen, in welchem Umfang, an welchen
Gelenken? Frau Vogel hat in den Händen auf jeden Fall. Und beide haben schon einen leichten Buckel, also eine Deformität an der Wirbelsäule. Das ist ja schon eine Kontraktur.
Da gibt es ja auch Assessmentbögen, um das festzuhalten, wo und wie und in welchem Umfang und ob es eine Rotations- oder Pronationskontraktur ist und so weiter. Genau.
Also was ich bei beiden machen würde, wäre eine Bubat- oder Kinästhetik-Schulung, weil dann lernen sie selber, achten selbst drauf, das würde ich empfehlen. Basale Stimulation ist auch ein sehr gutes Konzept, was Osteoporose-Patienten sehr, sehr gut tut, womit die oft gute Erfahrung haben. Es gibt jetzt kein typisches Pflegemodell dafür, aber mir fällt da jetzt ganz spezifisch Dorothea Orum und die Dependenzpflege ein, weil sie eben die einen noch zu Hause leben und da auch gerne so lange bleiben dürfen, wie sie wollen. Und die andere Dame, naja, die wird wahrscheinlich nach ABEDLs oder ATLs gepflegt, weil es ja eine Langzeitpflege ist. Aber das wären so die 3 Konzepte, Kinästhetik, Bobart und basale Stimulation, die war gerade bei Osteoporose-Patienten auch immer sehr gut anwendbar ist.
Haben wir ein Dilemma drin, ethisch irgendwie was an...
Wir haben halt ihre schlechte Laune drin, in Anführungsstrichen. Frau Vogel ist ja relativ ungehalten manchmal, aber ich glaube, das wäre eher so ein Kommunikationsdilemma, was man hat und dem man auch begegnen kann, beziehungsweise lässt sich das ja auch auf Schmerzen zurückführen. Das heißt natürlich nicht, dass sich Menschen mit Schmerzen immer benehmen können wie die Axt im Walde, aber auch da könnte man mal ein Gespräch führen, wenn dann doch Schmerzen der Grund dafür sind, das dann auch mal ansprechen oder vielleicht noch
nochmal die Dosierung besser anpassen. Also vielleicht ist das das Dilemma, dass die Schmerzen noch nicht richtig erkannt worden sind bei ihr.
Ja, ich finde auch bei Osteoporose hat man ja oft dieses Dilemma, dass wenn man dann weiß, es kann jederzeit irgendwas einfach so brechen, dass man dann Angst hat und sich immer weniger bewegt, was ja dann wieder kontraproduktiv wirkt. Und dann haben wir ja diese Sturz-Angst-Spirale. Wenn ich einmal gestürzt bin, habe ich wieder Angst, dass ich so eine krasse Folgen habe. Das ist auf alle Fälle auch ein Riesendilemma für Patientinnen, die Osteoporose haben, dass je weniger sie sich bewegen, je gefährdeter sind sie, aber sie haben Angst, sich zu bewegen, weil sie Angst haben, sich was zu brechen.
Also was es in Japan schon gibt, das habe ich letztens gesehen, ich glaube vielleicht auch in anderen Ländern, aber es war jetzt spezifisch Japan. Es gibt spezielle Helme, die sie tragen könnten, die auch aufplatzen, wenn man fällt. Also die merken, dass der Körper fällt und dann gehen die auf. Puffer im Auto, wie dieser Airbag. Und es gibt auch Jacken und Hosen, die das haben. Das heißt, die haben so
eingebaut. Hüftprotektoren gibt es ja auch schon in Deutschland,
genau,
oder?
Genau, die gibt es auch. Hüftprotektoren, genau. Die gibt es auch. Die sind aber sehr teuer. Die sind auch teilweise sehr hart und sorgen für Dekubitalulzera. Das ist auch immer so ein Für und Wider. Aber dieses Inkleidung, Airbags und dann merkt der Airbag, dass man fällt und dann pufft der auf. Das finde ich schon ganz lustig. Also da dachte ich schon, es wäre gar nicht verkehrt.
Gibt es nicht auch so Sturzsensoren? Gibt es ja auch Sturzmatten und Sturzsensoren in der Häuslichkeit.
Ja, aber dann ist es schon zu spät. Dann ist es schon,
ja, dann ist es schon zu spät, genau. Das stimmt. Also, ja.
Das Einzige, was man wirklich gut verwenden kann, ist eben diese Hüftprotektoren, aber die sind sehr teuer. Plus, die können auch manchmal sehr hart und sehr unangenehm zu tragen sein. Und manchmal passen die Kleidung dann nicht mehr. Und viele Damen, die auch zierlich sind, ist meine Erfahrung, die wollen sie nicht tragen, weil sie dann Hüfte haben.
Oh ja, dann sieht man dicker aus.
Aber genau,
die sind,
ja,
ich, auch sehr, beide waren ja sehr modisch bewusst und sehr gepflegt auf den Fotos. Und ich glaube nicht, dass die Lust haben, nicht so schön auszusehen.
Es kann sein, dass sie das unangenehm finden. Genau, also da muss man eben nachgucken. Es gibt ja auch Hüftprotektoren, Gürtel. Ja, muss man schauen, was passt. Also ich kenne es, also aus der Altenpflege kenne ich das, hat gefühlt jede Dritte das getragen. Ja.
Gut, sind wir am Ende. Wir wollten ja knackiger und kürzer sein, deswegen mache ich auch eine radikale Zusammenfassung.
Mach mal.
Die Zusammenfassung. So, Kompetenzbereich 1. Hier haben wir klassisch vorrangig die Mobilitätsinaktivität oder dass die immobiler werden und ein Mobilitätsdefizit vielleicht haben. Dann haben wir den Ernährungsmangel festgestellt und die Schmerzen, die nicht direkt vom Knochenschwund kommen, sondern von der verkürzten Muskulatur dann. Würde ich denken, das sind die drei wichtigsten. Zack, rüber in den nächsten Bereich. Dann kommunizieren wir ringsherum und müssen ja Sturz ganz viel beraten zur Sturzprophylaxe und zu guten Mobilitätsförderung und Hilfsmitteln. Zack, rüber in den nächsten Bereich, wo wir interdisziplinär mit sämtlichen Ärzten, Hausärzten, Physiotherapeuten und Hilfsmittelversorgern zusammenarbeiten und in der Behandlungswege über den Unterschied subkutan IM-Spritze Vitamin B12 gesprochen haben und über die erste Hilfe bei Frau Weiß und hier auch über die Krankheitsbilder, die dann anschließend sind, nicht nur Osteoporose als Krankheitsbild, sondern auch gesagt haben, Hüft-Tap und die verschiedenen OP-Methoden könnte man hier erzählen, sowie den Oberschenkel-Halsbruch als Krankheitsbild. Sind dann rüber, zack, in den nächsten Bereich, wo man ganz, ganz viel zum Sozialgesetzbuch 11, nämlich der Pflegeversicherung erzählen kann, Pflegegraderhöhung, Wohnungsumbau, Wohnungsberatung, um dann auch die Schussprophylaxe einhalten zu können, haben zahlreiche weitere Gesetze aufgezählt. Wenn nicht, scroll zurück und zack. Letzter Bereich haben wir die drei Expertenstandards, die wir priorisieren, passend zu den Pflegeproblemen natürlich auch genannt, nämlich Expertenstandard Mobilitätsförderung, Expertenstandard zum Ernährungsmanagement, Expertenstandard Schmerz. Man könnte noch Expertenstandard Sturz, den haben wir ja auch genannt, die sind alle vier dann wichtig, um unsere Pflegeprobleme mitzubehandeln, haben hier verschiedene Assessment-Instrumente genannt und Pflegemodell natürlich wieder vergessen, weil das Annette Zibit, die muss jetzt einspringen.
Ja, Dorothea Orem war ein Beispiel. Und Konzepte waren Kinästhetik, basale Stimulation und Bobert.
Sehr gut. Und Dilemma, haben wir gesagt, ist dieser Sturzangstkreislauf, dass man sich immer weniger bewegt und das kontraproduktiv ist und man sich eigentlich auch gut bewegen muss und Muskulatur aufbauen muss, um die Osteoporose und diese Krümmung in diesem Buckel zu vermeiden. Man braucht gute Haltemuskulatur.
Wenn fast alle Langzeitpflegen sich so ein kleines Schwimmbad aneignen würden und da jeden Tag Wassersport anbieten würden, das wäre für ganz
viele Walking-Gruppen
Und kann man auch im Wasser machen. Wassersport ist wirklich die beste Alternative und da, wo das Wasser auch ein bisschen wärmer ist dann.
Auch weil das Gewicht ja dann leichter ist und so. Genau.
Die sind ja schon leicht meistens.
Ja, die sind beide sehr leicht gewesen. Das stimmt, aber dann ist die Bewegung leichter, meine ich auch. Dann hat man nicht so Schmerzen bei der Bewegung, weil
genau, deshalb man
im Wasser sich leichter bewegen kann.
Ja. Also Sport im Wasser ist wirklich die beste Variante für Osteoporose-Patienten. Ja. Sofern sie nicht in der dann irgendwie in der Dusche ausrutschen oder so, weil das wird dann wieder schwierig. Ja.
Und wandern und mit
Walking. Und nass und rutschig.
Oh ja, nee, Stürze. Aber immer Angst vor Stürzen haben und sich deswegen weniger zu bewegen, ist nicht die Lösung.
Vergesst nicht, uns zu liken, uns zu folgen auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok und oder LinkedIn. Wir freuen uns über euer Feedback.
San Francisco.
Tschö, mit Ö. Tatort Pflege.